Hallo, der neue Papst ist gewählt, Papst Leo XIV. Da passt es gut, dass wir mit unserer Gesprächspartnerin Nora Bossong neben vielen Themen auch über ihre Erwartungen an einen neuen Papst gesprochen haben. Das Gespräch haben wir am 8.5., wenige Stunden vor der Wahl des Papstes, aufgezeichnet.
Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider.
Hallo.
Guten Tag aus Mainz.
Viel ist zurzeit los in der katholischen Kirche, auch in der Politik. Und zuweilen greift beides ineinander. Wir freuen uns sehr, dass wir diesmal Nora Bossong zu Gast haben. Vielfach ausgezeichnete Schriftstellerin. Sie schreibt Romane und Gedichte. Im vergangenen Jahr erschien der Roman Reichskanzlerplatz, nominiert für den Deutschen Buchpreis. Auch sonst äußert sich die Wahlberlinerin, bezieht Stellung zur Politik, ebenso wie zur katholischen Kirche. Sie ist katholisch. Hallo, Frau Bossong.
Guten Tag.
Sehr gern sprechen wir mit Ihnen über Ihre Erfahrungen als Schriftstellerin, als Katholikin. Zuvor möchten wir zumindest kurz auf die aktuelle Entwicklung in Rom eingehen. Wir haben heute Donnerstag, den 8.5. Frau Bossong, Sie waren gestern sogar noch in Rom zu einem Gespräch als Interviewpartnerin, waren nah an Petersdom und Sixtinischer Kapelle. In welcher Stimmung?
Es war eine sehr stille Stimmung. Also natürlich waren viele Touristen da. Es gab die ersten Jubelchöre, obwohl eigentlich noch nichts zu sehen war. Aber gleichzeitig schien es mir still, wie so die Stille vor dem Sturm.
Bischof Kohlgraf, was werden Sie denn vom verstorbenen Papst Franziskus in Erinnerung behalten?
Das ist eine ganze Menge. Also das ist einmal seine Persönlichkeit. Ich denke an seinen ersten Auftritt auf dem Balkon. Das war schon ein Aha-Erlebnis. Ich denke an die ersten großen Schriften. Das war ein völlig neuer Stil, der auch ein bisschen verunsicherte, weil der nicht so ganz eindeutig manchmal daherkam oder auch so kein Lehrstil war, sondern ein sehr persönlicher Stil auch. Das kannte man von den Lehrschreiben der Päpste vorher so in der Form nicht. Ich erinnere mich an persönliche Begegnungen mit ihm, die mich immer sehr beeindruckt haben. Also da gäbe es viel zu berichten, auch dass man sich manchmal damit auseinandersetzte, in welche Richtung geht das jetzt eigentlich? Also es war ja manchmal auch nicht so ganz eindeutig. Und also es gibt so vieles, was mich beschäftigt, auch zuletzt die Wochen, die jetzt hinter uns liegen, der Abschied, die Trauer, das war schon sehr bewegend, wie viele Menschen weltweit da Abschied genommen haben in einer sehr persönlichen Form. Wir hatten auch im Mainzer Dom hier ein Kondolenzbuch, wo wir über 1000 Seiten Unterschriften haben. Und das waren junge Menschen, alte Menschen, Menschen sehr unterschiedlicher Couleur, sage ich mal, die da unterschrieben haben. Und man weiß nicht, was die persönlich bewegt, aber es ließ nicht nach. Und das hat schon viele Menschen bewegt, dieser Tod.
Frau Bossong, Sie haben sogar zu einer Reihe von Päpsten einen Gedichtzyklus geschrieben in Ihrem 2011 erschienenen Lyrikband Sommer vor den Mauern und dann auch ein Gedicht zu Papst Benedikt mit dem Titel Rom. Arbeiten Sie schon an einem Gedicht über Papst Franziskus?
Noch nicht. Es braucht ein bisschen Zeit, bis das Pontifikat sich vielleicht mit größerer Klarheit nochmal zeigt. Ich glaube, Franziskus Pontifikat wird sicherlich stark durch die Hinwendung zu den wirklich Armen, zu den Notleidenden geprägt sein und auch im Nachgang durch die Betonung der Notwendigkeit, dass wir die Schöpfung bewahren müssen. Aber was für genaue Untertöne da noch mit reinspielen, das wird sich, glaube ich, zumindest für mich vielleicht in ein, zwei Jahren noch mal anders zeigen.
Das heißt, wir dürfen da auf ein Gedicht hoffen?
Ja, ganz sicher. Über kurz oder lang kommt es, aber mal schauen wann.
Wer Gedichte über so viele Päpste schreibt, dem unterstellt man einen festen Glauben. Es gab aber für Sie auch eine Zeit voller Zweifel. Vor 6 Jahren, 2019, zweifelten Sie da am Glauben und an der Kirche?
Ja, ich zweifelte am Glauben, an der Kirche. Und ich glaube, in der Reihenfolge tatsächlich, aber auch an den Menschen. Es war eine Zeit, in der ich mich stark beschäftigt habe mit Genozid in Ruanda. Ich war dort zu einer Gedenkveranstaltung. Das ist natürlich ein Thema, was uns in Deutschland nicht fremd ist. Also heute haben wir den 80. Jahrestag des Kriegsendes. Und ich denke, jeder, der in diesem Land aufgewachsen ist, oder ich hoffe, dass jeder, der in diesem Land aufgewachsen ist, sich mit der Geschichte beschäftigt hat. Und wenn man einmal wirklich genau sich anschaut, zu was Menschen fähig sind und was Menschen einander antun können, dann verschwindet ja nicht nur zumindest ein Stück weit der Glaube an die Menschen, sondern auch der Glaube an Gott, also die klassische Theodizee-Problematik. Letztlich ist es mir fast einfacher, zum Glauben an Gott zurückzukommen in Angesicht dieser Dinge. Aber man, glaube ich, verliert auch den Glauben an Gott, wenn man nicht an den Menschen glauben kann. Also man muss natürlich zurückfinden zu dem Glauben, dass der Mensch doch zum Guten in der Lage ist.
Das heißt, Sie, Theodizee-Problem haben Sie eben angesprochen. Also die Frage, warum Gott das Leid zulässt. Haben Sie denn da Trost in der Kirche gefunden in dieser Zeit?
Ja, damals nicht wirklich. Das hatte aber auch mit vielem zu tun, aber sicherlich auch mit dem sogenannten Missbrauchsskandal. War für mich eben in der Kirche, die immer als Institution relativ sicher stand, auch der Glauben in die Kirche erschüttert. Und es hat dann einige Zeit gebraucht, bis ich wieder auch Vertrauen in die Kirche gefunden habe.
Das war ja 2018, als die MHG-Studie über sexuellen Missbrauch an Minderjährigen erschienen ist. Bischof Kohlgraf, war das für Sie dann auch eine schwierige Zeit, 2018, 2019? Da sind auch viele Menschen aus der Kirche ausgetreten.
Die Austritte gab es vorher, die Austritte gibt es bis heute. Und das war noch einmal ein sehr gravierender Einschnitt. Aber das, was Frau Bosson anspricht, das begann ja spätestens 2010 mit der Schule in Berlin, mit der Öffentlichmachung. Es kamen dann bestimmte Klosterschulen auch noch in den Blick. Dann gab es außerhalb der katholischen Kirche auch noch die Odenwaldschule. Das ging dann auch noch durch die Öffentlichkeit. Also ich habe mich spätestens seit 2010 damit befasst. Aber dass mich das so massiv erwischen würde, auch als Bischof, das war dann wirklich 2018 für mich nicht absehbar, aber ich muss sagen, es ist ein Thema, was auch mich als Bischof, was uns als Kirche eigentlich jeden Tag, jede Woche beschäftigt. Und es ist gut, glaube ich, dass es uns beschäftigt. Und ich meine, es gibt den Versuch, tatsächlich diese Perspektive der Betroffenen auch einzunehmen, die Betroffenen zu verstehen, was da abgegangen ist, dass es nicht nur einzelne Täter waren, sondern dass es auch ein System gab und gibt, was solche Taten befördert und deckt und unterstützt. Und das ist natürlich auch die Aufgabe eines Bischofs und der Kirche heute. Und ich meine auch die Aufgabe eines Papstes in der Zukunft, genau sich dieser Frage auch zu stellen. Solange die systemischen Ursachen eigentlich auch auf weltkirchlicher Ebene immer noch nicht wirklich akzeptiert sind und anerkannt werden, reden wir immer noch eigentlich an der Oberfläche. Und das sehe ich als Bischof in Mainz, als Bischof in Deutschland wirklich als eine der großen Aufgaben weltkirchlich, dafür das Bewusstsein zu schaffen.
Frau Bosson, was hielt Sie denn dann damals in der Kirche?
Tatsächlich ein Zufall. Ich habe ein Essay geschrieben, eine Rede, glaube ich sogar war es, die dann wegen Corona zu einem Essay wurde. Und habe ein Interview mit Klaus Mertes gesehen in diesem Zusammenhang. Und er hat Worte gefunden, zum ersten Mal zumindest, die ich gehört habe, die mir Zutrauen gegeben haben, die mir gezeigt haben, dass doch noch Menschen in der Kirche sind, die sehen, was passiert ist, die auch Verantwortung übernehmen und die nicht versuchen, die Institution zu schützen und darüber die Opfer zu vergessen, sondern wirklich klar sagen, wir werden auch die Institutionen beschädigen müssen, wenn das der Aufarbeitung hilft. Das war so der erste vielleicht Stein, der mir wieder Halt gegeben hat, auf den ich mich stellen konnte und nicht weiter in diesen Strudel hinabgerutscht bin. Und tatsächlich war das für mich auch ein im Nachhinein gesehen sehr wichtiger Wandel, weil ich dadurch tatsächlich in der Kirche wieder einen Halt gefunden hatte, den ich ja auch außerhalb der Kirche verloren hatte.
Also in Berlin, Canisius, die Kirche ist Jesuitengemeinde, wo sie dann auch den Jesuitenpater Klaus Mertes getroffen haben, der als Schulleiter des Canisius-Kollegs die Aufdeckung des Missbrauchsskandals in Deutschland auch vorangetrieben hat. Was bei Ihnen als Katholikin ungewöhnlich ist, Sie empfingen erst im Erwachsenenalter zwei wichtige Sakramente. Zur Erstkommunion gingen Sie vor 3 Jahren, zur Firmung im vergangenen Jahr. Warum so spät?
Das hat ganz praktische Gründe. Ich bin in Bremen aufgewachsen. Da ist man als Katholikin sehr in der Minderheit. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich im Kommunionsalter war. Ich bin zwar bei meinem katholischen Vater erstmal aufgewachsen, aber der hatte ziemlich viel um die Ohren. Einen neuen Job, die Trennung, dann war er alleinerziehend und hat die religiöse Ausbildung der Tochter darüber ein bisschen vergessen, was ich ihm nicht vorwerfe. Ich glaube, ihm war auch damals nicht so klar, wie wichtig mir das war. Und dadurch bin ich nicht zur Erstkommunion gekommen. Und später war mir das so unangenehm zuzugeben, dass ich die Erstkommunion noch nicht habe, dass ich mich ganz lange nicht getraut habe, die nachzuholen. Und erst als ich dann Vertrauen in einer Gemeinde hatte, habe ich das dann mal zugegeben. Also ich bin auch nie zur Kommunion gegangen. Ich habe mich da jetzt nicht so reingeschummelt. Und dadurch war mir dann natürlich auch der Weg zur Firmung frei. Also es gab eigentlich nicht von mir gewollte Verzögerungen, aber eine lange Phase, in der ich immer so halb dazu gehörte, nie so ganz und den Schritt nicht wagte, ganz reinzugehen. Wie gesagt, weil es mir unangenehm war, dass mir irgendwie das Sakrament fehlte.
Bischof Kohlgraf, das kann ja auch eine Chance sein, in der Vorbereitung auf diese Sakramente nochmal anders in ein Glaubensgespräch zu kommen.
Das glaube ich sehr. Also das eine ist, der ist heute immer noch in Anführungszeichen normale Weg mit 9 Jahren die Erstkommunion, dann im Jugendalter die Firmung. Aber das hat natürlich auch zur Folge, dass damit mit der Firmung für viele dann auch die Auseinandersetzung mit Religion und mit Glaube dann auch erstmal abbricht und vielleicht im Laufe des Lebens wiederkommt. Aber ich erlebe natürlich als Bischof auch immer wieder Erwachsenenfirmungen. Auch im Dom hier in Mainz haben wir jedes Jahr Erwachsenenfirmungen, also Menschen, die sich sehr bewusst entscheiden. Auch in den Gemeinden begegnen mir diese Menschen. Und ich muss sagen, das sind immer wieder sehr bewegende Zeugnisse. Wir hatten auch jetzt vor Ostern in der Fastenzeit die Zulassungsfeier für Erwachsenentaufen. Auch das sind in vielen Bistümern gar nicht wenige, die sich im Erwachsenenalter für den Eintritt auch in die Kirche entscheiden. Und mich bewegt immer zum Beispiel bei diesem Gottesdienst für die Zulassung zu den Erwachsenen taufen, aber das könnte man analog wahrscheinlich auch für Kommunion oder Firmung machen, dass Leute da Zeugnis geben über ihren persönlichen Glaubensweg, über ihre persönliche Glaubensentscheidung. Wo ich manchmal denke, die haben sich tiefer damit auseinandergesetzt, als du als Bischof vielleicht in deinem Leben das jemals getan hast, weil das für dich irgendwie ein normaler Weg war. Und da sagen erwachsene Leute oder geben erwachsene Leute ein sehr tiefes persönliches Zeugnis. Das bewegt mich eigentlich immer wieder. Deswegen glaube ich, ist das eine gute Chance, die wir haben und Menschen da auch zu begleiten. Und es gibt diese Menschen und gar nicht so wenige.
Frau Bosson, zu positiven Erfahrungen im Glauben haben Sie mal gesagt, Sie hatten tatsächlich einmal ein besonderes, tiefes, spirituelles Erlebnis. Sie als Schriftstellerin, wie fassen Sie das Erlebte in Worte?
Ich glaube, es gibt Dinge, über die man vielleicht dann doch nur schweigen kann oder in denen man sich allenfalls annähern kann. Man kann sicherlich Romane darüber schreiben, aber die Handlung ist ja nicht das Entscheidende. Vielleicht ist die lyrische Form da die geeignetere, die Poesie, die ja aus sehr viel Stille besteht. Wir haben, wenn wir ein Gedicht anschauen, eine Seite vor uns, die aus sehr, sehr viel Weiß besteht. Und da sind ein paar Worte drauf. Und es ist ganz entscheidend, wo diese Worte auf diesem Blatt stehen. Und wie viel Weiß sie umgibt, das lässt diese Worte nochmal ganz anders hörbar machen, als das in einem Roman passiert. Aber vielleicht sind das auch Erfahrungen, über die man gar nicht unbedingt sprechen muss, sondern die einen in gewisser Weise nähren und die sich dadurch weitertragen in eine in andere Texte hinein. Also gar nicht das Direkte, sondern das vielmehr Indirekte, das später, das Verzögerte, was aber eine Wirkung auf das Denken, auf das Fühlen und auf das Empfinden hat.
Dass Sie katholisch sind, bedeutet nicht, dass Sie Ihren Schwerpunkt auf, sagen wir mal, erbauliches, christliches legen. Zuletzt in Ihrem Roman Reichskanzlerplatz schrieben Sie über Magda Goebbels, die Frau von Josef Goebbels, die selbst fanatische Nationalsozialistin wurde. Was reizte Sie an dieser Figur?
Ich wollte zum einen die deutsche Frauenideologie verstehen, die nationalsozialistische Frauenideologie, die deutsche Mutter. Ich glaube, dass wir davon bis heute Rudimente haben. Und was mich an der Figur von Magda Goebbels interessiert hat, war durch diese Frau, durch diese Biografie noch einmal zu erzählen, wie diese erst einmal hoffnungsvolle Weimarer Zeit, in der wir schon mal eine Demokratie hatten, so schnell kippte in die düsterste Diktatur, die dieses Land hier erlebt hat, in eine Ideologie, die so fanatisch war, dass die Menschen ihre eigenen Mitmenschen nicht mehr als Menschen erkannt haben, blind einer Hassideologie gefolgt sind und für viele, die darüber eigentlich verlernt haben, was es ist, Mensch zu sein, nämlich auch andere Menschen verstehen und hören zu können und etwas wie Mitgefühl zu haben.
Das geht dann auch in die Frage des Bösen, wie viel wir dem Bösen Raum geben sozusagen. Eine Frage, die Sie immer wieder beschäftigt hat?
Ja, es ist eine Frage, die mich nicht loslässt. Ich weiß gar nicht, ob sie irgendjemanden loslassen kann, wenn ich ehrlich bin. Ich habe schon meiner Magisterarbeit darüber geschrieben. Ich habe mich auch mal in jüdischen Texten damit beschäftigt. Und es ist eine Frage, die sicherlich immer im Hinterkopf mitläuft. Ich werde jetzt auch demnächst ein Buch schreiben oder habe auch schon damit begonnen über den Hochmut, also die eine der Todsünden und vielleicht sogar die erste der Todsünden. Und da finde ich Johannes Duns Scotus sehr interessant, wenn er sich anschaut, was eigentlich die erste Sünde der Engel war. Und diese Frage nach unserer Überheblichkeit und unserem Wunsch, jetzt sind wir keine Engel, aber es ist bei Johannes Duns Scotus relativ analog zu sehen zu dem, was wir in Genesis haben. Das heißt, dass wir uns zu Gott erheben, was uns aber zwangsläufig in die Situation bringt, dass wir Gott abwerten müssen, dass wir dadurch zu einem Gotthass kommen, da wir um diesen ersten Vorrangplatz konkurrieren. Und wir leben ja aktuell in einer Zeit, in der Egoismus und Hochmut, heute sagen wir vielleicht eher Narzissmus, es gibt Unterschiede, aber es gibt auch Parallelen, sehr virulent ist, gerade wenn wir uns einige Akteure anschauen, die sehr, sehr viel Macht haben und sehr stark auch das weltpolitische Geschehen beeinflussen. Und ich glaube, dass da eine Form, eine Spielart des Bösen aufscheint, die wir uns sehr genau anschauen müssen. In politischen Diskussionen bleiben wir sehr in diesem psychologischen, in der Narzissmus-Theorie und erklären es auf dem Level. Ich glaube aber, wir gewinnen wirklich, wenn wir aus älteren und auch aus langen Überlegungen, aus langer Tradition des Nachdenkens über menschliche Verfehlungen schöpfen können und daraus auch bestimmte Rückschlüsse gewinnen können.
Also ich erinnere mich, wir waren mit einer Gruppe vor einem Jahr in Auschwitz 3 Tage. Und das war eine Auseinandersetzung für mich mit dem Bösen. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Ausstellung, Kunstausstellung kann man das gar nicht nennen, da hat ein Überlebender von Auschwitz hat 40 Jahre nach Auschwitz erst angefangen, seine Traumata sozusagen in Bilder umzusetzen. Und das ist in einer Franziskanerkirche dort in der Krypta ausgestellt als Dauerausstellung. Dieser Künstler, wenn man ihn so nennen darf, der hat keine Antwort auf die Frage nach dem Bösen, woher kommt das und so weiter gegeben. Er hat seine Erfahrung des Bösen in menschliche Gesichter umgesetzt. Und das sind wirklich Fratzen des Bösen. Das ist schon sehr unbeschreiblich eigentlich, was er da in Bilder umgesetzt hat. Und dann gibt es zum Beispiel in einer Ecke, gab es ein Bild, da ist ein SS-Mann abgebildet. Und dieser SS-Mann, der ist wohl, der war Mitarbeiter, wenn man das so sagen darf, da im Konzentrationslager. Und der ist jeden Morgen zur Arbeit gegangen und hat jeden Morgen einen Menschen erschossen. Der ging durch den Eingang und der erste Mensch, der ihm begegnete, wurde erstmal erschossen. Wie kann ich sowas erklären? Und abends ist er nach Hause und hat mit seinen Kindern Fußball gespielt. Was ist das? Das sind dann so Fragen, da endet auch die Theologie für mich irgendwo. Das kann ich dann wirklich nur auch als Frage Gott hinhalten und sagen, ich weiß es nicht. Wie es ja auch manchmal heißt, Hannah Arendt, also von der Banalität des Bösen gesprochen. Das sind ja nicht die bösen, dunklen Männer, die haben es dann mit Pflichterfüllung begründet oder so etwas. Also das Böse hat so viele Gesichter, dass man es auch nicht nur auf die Monster oder so, die man dann so gerne nennt, bezieht, sondern plötzlich entdecke ich vielleicht auch in meinem Leben Züge, wo ich sage, da kann auch ich böse sein oder bin in Gefahr, böse zu werden. Ich kann allerdings darüber reflektieren. Und da hilft mir mein Glaube auch, mir da auch den Spiegel vorzuhalten.
Bischof Kohlgraf, was die Liebe betrifft, dazu hat Papst Franziskus klar Stellung bezogen, kurz vor seinem Tod. Liebe werde allen ohne Ausnahme zuteil. Zuvor hatte der US-amerikanische Vizepräsident J.D. Vance von einer Hierarchie der Nächstenliebe gesprochen. Es sei christlich, zuerst die eigene Familie zu lieben und danach folgten die Nachbarn, die Mitbürger und erst dann der Rest der Welt. Befürworten Sie es, wenn Rom so entschieden Stellung bezieht?
Also Rom hat dem ja massiv widersprochen. Ich glaube, dass Vance auch seinen Augustinus nicht ganz richtig verstanden hat. Also es gibt in der Bibel natürlich die Stelle, wo der Apostel Paulus sagt, also Liebe ist universal, aber wenn es um ganz konkrete Möglichkeiten geht, gilt die Liebe zunächst mal den eigenen Glaubensgeschwistern. Das ist nochmal ein Unterschied, als wenn ich das national wende oder ethnisch wende. Also in der Bibel ist in keiner Weise davon die Rede, dass die Nation den Vorrang hat vor einer universalen Liebe. Das muss man auch sagen. Da ging es darum, wenn ich vor der Wahl stehe, wem helfe ich, ist erstmal die Glaubensschwester, der Glaubensbruder sozusagen im Blick. Aber, und da hat der Papst darauf hingewiesen, es gibt natürlich auch andere Stellen. Bei Paulus ging es um eine ganz konkrete Frage. Wem helfe ich jetzt konkret, wenn ich nur beschränkte Möglichkeiten habe? Der Papst hat dagegen gehalten, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und das ist das Gegenteil von einer nationalen Denkweise. Da ist ja gerade der Gegner, der Feind sozusagen, nicht der eigenen Religiosität oder Nationalität zugehört. Gerade dem wird geholfen, weil er der Nächste ist. Das ist der Punkt. Und das ist nun ein völlig anderes Konstrukt als Vance. Also Vance hat weder, glaube ich, kann sich weder auf Paulus noch auf Augustinus noch auf das Lukas-Evangelium berufen.
Frau Bossong, wünschen Sie sich solche klaren Aussagen aus Rom?
Ja, wenn sie nötig sind, wünsche ich sie mir auf jeden Fall. Ich finde es fast unerträglich, wenn ich Menschen höre, oder ich finde es zumindest schwer erträglich, wenn ich Menschen höre, die auf Grundlage der Evangelien oder der Bibel als solcher oder Augustinus genau das Gegenteil behaupten und einen christlichen Nationalismus proklamieren, mit dem sie im Falle Russlands ja sogar noch eine Art heiligen Krieg führen gegen ein anderes Land, gegen Menschen, gegen Unschuldige und das quasi mit dem Segen einer Kirche. Auch wenn, das muss man auch deutlich sagen, es Menschen in der russisch-orthodoxen Kirche gibt, die sich klar dagegen positionieren und damit ein sehr, sehr großes Risiko auch eingehen. Aber da schmerzt mir wirklich das Herz und ich glaube, in so einem Fall brauchen wir einen Papst, der auf die Nächstenliebe, die eben auch eine Fernstenliebe ist und im Zweifelsfall sogar eine Feindesliebe ist, nicht nur im Zweifelsfall, sondern sie ist auch eine Feindesliebe. Wenn wir uns Frieden wünschen und wenn wir uns ein menschliches Miteinander wünschen, dann ist das der Weg, der zu gehen ist. Und der Papst als Autorität, als moralische Autorität, kann eine Rolle spielen, auch in diesen Konflikten, die wir aktuell haben, mit einem klaren Blick und mit Worten, die versöhnen und die zusammenführen, auf so etwas, auf die aktuelle Weltlage einwirken kann.
Das, was Sie jetzt angesprochen haben, Frau Bosshong, was Sie sehr bewegt, sind das auch Themen, die Sie in Berlin in Literaturbetrieb auch diskutieren können?
Bestimmt, ehrlich gesagt, halte ich mich aktuell aus dem Literaturbetrieb etwas fern. Ich habe natürlich einige Freunde, die mir seit langem verbunden sind, die mich auch, mit denen mich auch das Schreiben verbindet. Aber der Literaturbetrieb als solcher ist ein beruflicher Betrieb, in dem vielleicht der Jahrmarkt der Eitelkeiten auch ab und an seine Zelte aufstellt. Und da suche ich gerade ein bisschen stillere Orte und andere Gesprächsfelder, in denen ich mich wohler fühle.
Könnten Sie sich denn vorstellen, auch noch mehr über Kirchenthemen zu schreiben?
Das halte ich sogar für sehr wahrscheinlich, weil ich mich immer mehr mit Kirche und mit Glauben und auch mit Theologie beschäftige. Und das wird sich fast zwangsläufig, denke ich mal, in das Schreiben übertragen und sich darin abzeichnen. Also wahrscheinlich wird es mir sogar schwer fallen, es auszulassen. Es gab immer Spuren. Ich habe mal geguckt, ich glaube, in fast jedem Buch von mir kommt ein Papst vor. Es gab vielleicht noch kein Buch, was nur den Papst als Thema hatte. Ob es das geben wird, weiß ich jetzt auch noch nicht. Aber es sind alles Themen und Gedanken, die mir nachgehen und die mich nicht loslassen. Und die natürlich auch eine bestimmte, das ist ja klar, mir eine Orientierung in der Welt geben und auch eine moralische Orientierung. Auch wenn ich, das will ich schon auch betonen, sicherlich nicht in allen meinen Lebensentscheidungen eins zu eins so lebe, wie es das Lehramt für mich vorsieht, um es mal so zu beschreiben.
Bischof Kohlgraf, Sie lesen sehr gern. Welches Buch müsste aus Ihrer Sicht noch über die Kirche der Zukunft geschrieben werden?
Ich glaube, dass Literatur ja auch frei ist. Es geht ja weniger um Werbung für Kirche oder kirchliche Themen. Ich glaube, es geht eher darum, das Thema von Leben, von Tod, von Sinn, auch die Frage nach dem Bösen, was wir angesprochen haben, also eigentlich alle Facetten eigentlich des menschlichen Lebens auch zu beschreiben. Also Papst Franziskus hat ja für die Theologenausbildung mal den Vorschlag gemacht, wirklich viel, viel stärker auch die Literatur mit einzubinden. Ich fand das eigentlich einen sehr bemerkenswerten Vorschlag. Also jetzt eben nicht eine Lehrdokumente der kirchlichen Tradition sich in den Blick zu nehmen, sondern auch Literatur zu lesen. Und auch da ist ja erstaunlich, dass er jetzt nicht sagt, also es gibt gute und schlechte Literatur und guckt mal, lest nur Literatur, die euch stärkt oder die kirchliche Position stärkt, sondern er ist davon ausgegangen, dass jeder auch sein Buch oder seinen Autor finden wird. Und das hatte eine große Weite. Das fand ich also schon sehr bemerkenswert für einen Papst. Das wurde auch sehr interessiert aufgenommen, dass ein Papst sich derart auf Literatur bezieht. Er war ja wohl selber ein Mensch, der auch sehr stark aus der Literatur lebte und sehr, also manchmal habe ich den Eindruck, mehr wirklich gute Literatur las als rein theologische Fachbücher. Also das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, sich durch die Literatur dann auch auf Lebensfragen und Gottesfragen dann auch stoßen zu lassen.
Frau Bosshong, Sie waren, wie eingangs erwähnt, jetzt gerade in Rom, auch wenn wir zur Stunde noch nicht wissen, wer der nächste Papst sein wird. Vermutlich werden wir seinen Namen schon bald kennen. Welche zwei, drei Themen würden Sie sich für sein Pontifikat wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass er von Papst Franziskus übernimmt oder erbt oder als Fußstapfen übernimmt, wirklich den Blick für die Bedürftigen und den unermüdlichen Einsatz dafür. Ich würde mir wünschen, dass er ein Papst ist, der vermitteln kann, das ist, glaube ich, wirklich eine Gabe, die man nicht unbedingt erlernen kann. In dem Fall vielleicht ein bisschen diplomatischer ist als Franziskus das manchmal in Interviews war. Ich würde mir wünschen, dass es auch jemand ist, der Mut hat zu Reformen und Reformen so durchbringt, dass sie nun eben gerade nicht die Kirche weiter entzweien, sondern in der Einheit doch einen Weg zu gehen weiß, der vielleicht sogar mehr Einheit schafft. Denn das, was wir aktuell sehen, ist ja, dass wir in Mitteleuropa zumindest, was die Frauenfrage angeht, um es mal so zu nennen, also dass weiterhin ich in der Kirche andere Rechte habe als Männer, nämlich weniger. Ich kann nicht Priester werden. Mir ist dieses Sakrament verschlossen. Das hat auch etwas damit zu tun, aus meiner Sicht, wie die Würde von Frauen gesehen wird. Es wird immer beschwichtigt. Ich kenne alle Argumente, warum die Frau doch sehr, sehr gewertschätzt wird in der Kirche. Ich sehe auch, dass es eine Wertschätzung gibt, aber ich glaube, dass wir über kurz oder lang nicht drumherum kommen, wenn wir nicht alle Frauen verlieren wollen, die sich nicht unterkriegen lassen, dass sich da etwas ändert. Und gleichzeitig sehe ich natürlich, dass in anderen Ländern, in anderen Regionen das anders gesehen wird. Und das ist eine Herausforderung, dass man die Vielfalt in der Einheit und die Einheit in der Vielfalt noch mal anders leben muss, als es in der Vergangenheit war. Vielleicht weniger zentralistisch, vielleicht mehr Eigenverantwortlichkeit in den Diözesen oder in den Regionen. Aber das sind, glaube ich, in dieser ganzen Ungleichzeitigkeit, die die Kirche immer auch in sich selbst trägt, Schritte zu gehen, von denen ich hoffe, dass sie eine Chance sind, wenn die Kirche noch mehr uns alle hineinnimmt und nicht ausschließt.
Also ich kann wirklich alles unterschreiben, was Sie sagen. Ich glaube, dass für mich als Bischof wäre das eine der Weiterführungen auch dieses Gedankens von Synodalität, zu schauen, was kann vor Ort, was kann in den einzelnen Kulturen auch gestaltet werden, ohne dass die Einheit der Kirche verloren geht. Ich glaube, da weiter zu denken, Papst Franziskus hat zumindest theoretisch dazu einiges gesagt, in die Praxis ist es nicht wirklich gegangen, aber da müsste wahrscheinlich weitergearbeitet werden. Und ich glaube nicht, dass das die Einheit der Kirche zerstören würde, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass uns das in der Vielfalt noch einmal zusammenführen könnte, denn das Zentrum des Glaubens, das bleibt uns und das führt uns zusammen. Und ich glaube, das macht auch ein Reichtum einer Weltkirche aus.
Das war unser Podcast Lebensfragen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Nora Bosson.
Danke, hat mir viel Spaß gemacht.
Ein Dankeschön auch Ihnen, Herr Bischof Peter Kohlgraf.
Ja, Frau Bosson, vielen Dank von mir und Frau Schneider natürlich für die Moderation. Vielen Dank.
Allen Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank. Wir freuen uns über Ihre Kommentare, Ihre Bewertungen. Wie wär's, Sie hören in unsere anderen, weiteren Folgen hinein. Sie empfehlen uns weiter. Über all das freuen wir uns sehr. Eine gute Zeit. Bis bald.
Das war Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider. Der Podcast aus dem Bistum Mainz.